Mein heutiger Gast im FIF-Podcast ist Petra Gehring. Petra Gehring ist eigentlich nicht vorzustellen. Sie ist seit nunmehr bald 20 Jahren Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt, aber nicht nur das. Sie ist auch wissenschaftspolitisch unterwegs, unter anderem als Vorsitzende des Rats für Informationsinfrastrukturen der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder in Göttingen sowie als Leiterin des im Jahre 2019 gegründeten hessenweiten Zentrums verantwortungsbewusste Digitalisierung. Herzlich willkommen, Petra, im Podcast.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Deine vielfältigen Aktivitäten, gerade auch in wissenschaftspolitischer Hinsicht, bringen mich gleich zur ersten Frage. Was interessiert dich als Philosophin an den mit der Digitalität bzw. Digitalisierung verbundenen Entwicklungen?
Die Frage kann man mit einer einzigen Antwort gar nicht beantworten. Also das Fach Philosophie klingt natürlich nach jahrtausendealten spannenden Texten und Überlieferungen und so weiter. Das ist auch in der Tat eine Domäne der Philosophie, aber natürlich sind Philosophinnen und Philosophen auch als Fachleute an Gegenwartsentwicklungen interessiert und debattieren auch aktuelle Entwicklungen ihrer Zeit. Und naja, das 20. und das 21. Jahrhundert ohne Technologien, die tatsächlich Geschichts- und Wirklichkeitsmacht entfalten, wäre ja gar nicht zu denken. Insofern sind Fragen nach Technologieentwicklung, nach insbesondere Umbrüchen, in denen Technologie eine große Rolle spielen, schon lange auch Stoff des Fachs Philosophie. Und natürlich ist Digitalität, der digitale Wandel, die digitale Transformation, wie immer man es nennen möchte, schon ein Jahrhundertprozess oder auch ein jahrhundertübergreifender Prozess. Es ist ein Medienbruch, es ist ein Methodenbruch, es ist auch eine ökonomische Transformation und alle diese Aspekte sind fachphilosophisch interessant. Ich selber habe außerdem seit Jahren eine Schwäche auch für die vielleicht am wenigsten spektakuläre Seite von neuen Technologien oder Technologien, nämlich für die Infrastrukturen. Das heißt, für die im Grunde gelingende Technologie, nämlich Technik, die man kaum spürt. Technik, die ermöglicht, oft in Form von ganz komplexen, großtechnologischen Zusammenhängen, die aber so alltagstragend ist, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr im Einzelnen wahrnehmen. Also weit weg von jetzt sozusagen Geräten oder handfesten Artefakten, wo wir sagen, ach guck mal an, ein technischer Gegenstand, sind Infrastrukturen etwas nicht völlig Verborgenes oder Verstecktes, aber etwas mitlaufend Aktives und entfalten auf diese Weise eine ganz besonders interessante Transformationskraft auch.
Dein Vortrag nun im akademischen Viertel thematisiert das Wissenschaftler-Tracking als Problem. Worum geht es dabei? Vielleicht kannst du in einigen groben Zügen skizzieren, was uns erwartet und worüber wir zu reden haben.
Die Debatte um Datentracking dreht sich vor allem im Moment um im weitesten Sinne Bibliotheksleistungen, also um das, was Verlage in lizenzierter Form dem Wissenschaftssystem zur Verfügung stellen. Auch da rede ich jetzt noch ziemlich abstrakt, weil man eben weiß, in Bibliotheken gibt es längst nicht nur irgendwie Printmedien, die man aus dem Regal holt, entleiht, damit arbeitet und wieder zurückbringt. Ebenso wird ja auch gar nicht mehr so viel Print publiziert, sondern Publikationen werden digital ausgeliefert, sind digital nutzbar. Das hat viele Vorteile. Es ist aber eben ein anderes Szenario dadurch entstanden. Ich werde buchstäblich zur Nutzerin eines Datendienstes, wenn ich zum Beispiel lese. Wenn ich ein Verlagsprodukt, ein Artikel in einer Zeitschrift, ein Buch, wie auch immer, aufklappe, lese und mich in der digitalen Umgebung, die ich damit betrete, dann bewege. Und nun hat sich herausgestellt, dass gerade Wissenschaftsverlage schon länger eigentlich gar nicht mehr den Namen Verlag in dem Sinne verdienen. Wir kennen da einige Einschläge Namen auch von Großverlagen, sondern sich sehr dezidiert darauf konzentrieren, Produkte zu entwickeln aus Daten, die Auskunft geben über das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun, wenn sie mit Texten umgehen. Relativ bekannt und ja auch in Form von Ranking-Systemen, H oder anderen Faktoren an die Wissenschaft selbst zurückgegeben, ist die Messung der Nutzung von Publikationen. Also Klickzahlen, Leseintensität, nachdem etwas publiziert worden ist, das interessiert auch Autorinnen und Autoren. Wie oft ist eigentlich mein Artikel gelesen worden?
Auch Berufungskommissionen, ne?
Genau, es interessiert insbesondere aber auch das Wissenschaftsmanagement, weil wir, inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, eben diese digitale Nachfrage digitaler Publikationen als Qualitätsmessinstrument akzeptiert haben. Ich sage das ein bisschen mit Zögern, denn es gibt jede Menge Studien, die zeigen, dass natürlich die bloße Frequenz der Lektüre, die bloße Menge des Aufrufens, selbst die bloße Menge der Zitation nicht unbedingt was über die Qualität sagt. Auch skandalöse Texte, gerade vielleicht skandalöse Texte, werden durchaus oft erwähnt, vielleicht sogar zitiert und sicher sehr oft angeklickt. Gut, also optimierte Auswertungsstrategien versuchen so Verzerrungseffekte, das irgendwie da rauszurechnen. Das kennen wir, das sind im weitesten Sinne statistische Daten, die die Nachfrage als punktförmiges Datum messen. Was jetzt Wissenschaftler-Tracking meint, geht darüber hinaus. Das meint tatsächlich die Nachverfolgung und Dokumentation des gesamten Nutzungsprozesses des digitalen Artefakts, mit dem ich an meinem Bildschirm interagiere. Das heißt also, wie lange nutze ich das Medium? Wie genau nutze ich es? Also blättere ich, verweile ich irgendwo lange? Habe ich da Präferenzen? Und das kann so weit hineingehen, dass auch die Nutzung meiner Tastatur mit ausgewertet wird. Also bin ich tatsächlich da? Interagiere ich wirklich? Oder steht das gewissermaßen einfach nur so auf dem Schirm. Hm. Es gibt Programme, die können an der Art der Tastaturnutzung eine Art Wasserzeichen oder Fingerabdruck für ein Individuum ermitteln. Das heißt, man kann auch erkennen, ob es ein und dieselbe Person ist, die diese Schnittstelle nutzt, oder ob es mehrere sind. Das ist dann wiederum für Verlage eine Möglichkeit, sozusagen Betrug an der Lizenz eventuell geltend zu machen. Das ist aber auch der Grund, warum diese Art von Überwachungstechnologie gerechtfertigt wird seitens der Verlage. Wir müssen doch prüfen können, ob nur eine Person wirklich das Exemplar nutzt. Das geht also sehr weit in Richtung Identitätsfeststellung. Es geht sehr weit in Richtung Scannen, Screenen dessen, was typischerweise ein typischer Nutzer, eine typische Nutzerin macht, wenn sie mit dem Datendienst interagiert. Und ich sage das jetzt mal etwas allgemeiner. Es werden Muster konstruiert, wie sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler typischerweise verhalten. Das heißt, es ist eine direkte Erforschung, Ausforschung des Forschungsprozesses selbst. Das gilt insbesondere natürlich für Wissenschaften, Disziplinen meine ich jetzt, in denen die Nutzung von solchen Verlagsprodukten eine große Rolle spielt. Also Lesende, Schreibende, oder mit anderen Verlagsprodukten, vielleicht auch Datenanalyse-Tools interagierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was alles beforscht werden kann. Beforscht meine ich jetzt durchaus im Sinne des Wortes, denn es gibt auf der anderen Seite in diesen großen Datenimperien, diesen Großverlagen, ein exploratives Interesse. Es geht darum, neue Produkte zu entwickeln. Es geht darum, Produktmöglichkeiten zu entdecken. Es geht darum, neue Formen der Auswertung und der Verwertung solcher Basisdaten zu finden, um daraus dann sozusagen wiederum auch Bezahlprodukte für wen auch immer, also für die Politik sicher, aber sicherlich auch für andere Unternehmen oder vielleicht sogar für ganze Länder zu entwickeln. Und da wird es dann schon ziemlich gruselig. Das Gesamtbild, das da entsteht. Die Nutzung von Datendiensten ist so etwas geworden wie eine Lebendfalle für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir sind dann da Laborratten, die laufen rum und es wird von interessierter Seite genau rekonstruiert, konstruiert, was wir machen. Es wird korreliert, man kann das individualisieren, man kann ganz große Kohorten bilden, man kann die Kohorten variieren. Und insofern verändert das, was wir tun, seinen gesamten Kontext. Mir ist wichtig an dem Thema, dass es einerseits natürlich für das forschende Individuum, für die Forscherin, den Forscher selbst ein großes Problem ist, wenn ihre genuine, originäre, kreative, ja auch mit Steuergeldern bezahlte Leistung hier quasi nur noch in Anführungsstrichen genuin erbracht wird, wenn das sozusagen einer Beobachtung und Auswertung unterliegt. Das greift tief in die Forschungsfreiheit ein. Es ist eine grundgesetzlich garantierte Angelegenheit. ich will von Datenschutz und dergleichen gar nicht reden, obwohl das hier natürlich auch eine große Rolle spielt. Das ist also eine Gefahr für das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun. Kann auch eine große Gefahr werden in der Frage des wissenschaftlichen Wettbewerbs. Man stelle sich nur vor, Menschen haben die Möglichkeit zu verhindern, dass das passiert. Dann haben sie natürlich einen Wettbewerbsvorteil und so weiter. Mhm. Jedenfalls dann, wenn diese Informationen irgendwie weiterfließen. Vielleicht werde ich bis zum gewissen Grade erpressbar. Daran möchte ich auch noch erinnern. Aus der Perspektive der individuellen Forschenden ist es vielleicht gar nicht trivial, dass man ja auch feststellen kann, was man nicht gemacht hat. Mhm. Jedenfalls mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Also wenn ich einen Text zitiere, habe ihn aber jedenfalls ausweislich der entsprechenden Daten des Verlages, der diesen Text verlegt hat, noch nicht einmal aufgerufen oder gelesen, dann kann ich umgekehrt natürlich auch bestimmte Unterlassungen nachweisen.
Ja, ja.
Nicht, dass ich hier dem wissenschaftlichen Fehlverhalten das Wort reden wollte. Ich will nur klar machen, wie sensibel das alles ist. Das sind also alles individuelle Punkte. Gleichwohl ist mir fast noch wichtiger, dass diese Art von, in Anführungsstrichen, Transparenz, die ja eigentlich viel mehr ist, weil hier im Grunde etwas abfließt, nicht nur Informationen, sondern auch Wissen im Werden, den Sinn von Wissenschaft insgesamt infrage stellt. Das Verhältnis zwischen dem System Wissenschaft und dem System Wirtschaft verändert sich grundlegend, wenn gewissermaßen schon Verwerter uns über die Schulter schauen, während wir noch dabei sind, das wissenschaftliche Wissen zu produzieren und sich dann ihren eigenen Kopf machen können, was sie davon haben wollen und wie sie es nutzen wollen. Und das kann zu wissenschaftlichen Wettbewerbsverzerrungen führen. Stellen wir ganz fiktiv uns nur mal vor, ein Großverlag würde dem Land X die Daten über die Forschung im Land Y zum Kauf anbieten. Also da fließt einfach Wissen abseits des normalen wissenschaftlichen Wettbewerbs von A nach B. Also das ist eine Art Werkspionage, wenn man will. Mhm. Es wird aber auch die Frage der Nutzbarmachung, der Verwertung dieses Wissens, der Wissenschaft zu einem Zeitpunkt weggenommen, wo es eigentlich ihr Privileg ist, damit erstmal zu arbeiten. Und das ist ja auch der Sinn von öffentlich geförderter Wissenschaft, dass so eine Art Inkubation von Wissen entstehen kann unter noch nicht dem Vorzeichen der wirtschaftlichen Verwertung, sondern das ist ja der tiefe Sinn von Forschungsfreiheit, nicht, dass man einfach sagt, ach, Freiheit ist sowas Schönes, sondern da sollen Dinge entstehen, die nur entstehen können, wenn man eben nicht auf bestimmte Vermarktungen oder Produkte hin bereits getrimmt gedanklich arbeitet. Und das wird jetzt sozusagen zum Zeitpunkt X bereits abgezweigt und Richtung Wirtschaft gelenkt.
Jetzt hast du quasi inhaltlich, was die Freiheit der Wissenschaft angeht, die Antwort auf meine dritte Frage schon vorweggenommen, die genau darauf zielte, wie es eigentlich damit bestellt ist. Problem, dass ja auch das DFG-Informationspapier Datentracking in der Wissenschaft im vergangenen Jahr exponiert hat. Und etwa die Berichterstattung in der FAZ ging ja auch in die Richtung zu warnen, Vorsicht, da droht ein Ausverkauf der Wissenschaftsfreiheit, die durch Artikel 5 Grundgesetz garantiert ist. Es sind offenbar nicht übertriebene Sorgen, die da artikuliert worden sind, sondern reale Gefahren. Das würdest du auch so sehen.
Ich denke schon. Also ich will jetzt hier nicht alles schwarz in schwarz malen, aber ich bin froh über diese Diskussion und ich denke, dass sie doch so breit geführt wird und so grundsätzlich, wie das jetzt in den letzten Monaten zu beobachten war, zeigt, dass es sehr plausibel ist, also eins und eins zusammenzuzählen in diesem Zusammenhang. Die DFG hat das selber getan. Das war ein sehr mutiger Schritt, dass dieser DFG-Ausschuss dieses Papier publiziert hat und das Papier hat auch viel Aufmerksamkeit erfahren, völlig zu Recht. Es ist auch hinreichend genau und nennt tatsächlich auch ganz konkret technische Möglichkeiten, die jetzt schon zum Einsatz kommen. Ich denke, wenn man dieses große Wort Wissenschaftsfreiheit mal sozusagen in die Hand nimmt und überlegt, was sagt uns das jetzt ganz konkret als Beteiligte im Wissenschaftssystem? Es ist ja nicht Resultat irgendeiner bösen Absicht. Niemand hat das gewollt. Auch Bibliotheken, die digitale Materialien lizenzieren und damit im Grunde ihre Nutzerinnen und Nutzer in digitale Umgebungen hineinschicken, in denen eben passiert, was da passiert, haben nicht jetzt absichtsvoll sich da auf eine Seite geschlagen. Es gibt aber eben eine gewisse harmlose Sicht der Dinge oder eine zu harmlose Wahrnehmung dessen, was digitaler Wandel im Detail bedeutet. Das ist eben nicht nur ein Medienbruch, sodass ich mich jetzt frage, ist es mir lieber, noch Papier zu haben oder nehme ich schon was anderes oder dergleichen, sondern beim Angebot digitaler Medien macht die digitale Transformation nicht Halt.
Ja.
Sondern wir sind eben jetzt im Stadium eines Internets, das gewissermaßen ein einziges großes Sensorenuniversum geworden ist. Und diese Sensoren rücken immer näher an uns heran. Und das muss sich dann auch eine ehrwürdige Institution wie eine Bibliothek klar machen. Sie liefert nicht nur digitale Artefakte zur Nutzung aus, sondern sie schaltet gewissermaßen Verbindungen, die auch in die andere Richtung benutzt werden. Und dem muss man Rechnung tragen. Es gibt ja Werkzeuge. All dies passiert ja auf vertraglicher Basis beispielsweise. Hm. Und ich denke schon, dass die laufende Diskussion dazu führen wird, dass die Personen, die jetzt ganz konkret im Erwerb digitaler Medien oder insbesondere natürlich auf der nationalen Ebene, wenn es etwa um die sogenannten Deal-Verträge geht, also die National-Lizenz ist jetzt das falsche Wort, also die Vereinbarungen über die Abrechnung von Leistungen von Großverlagen, die im Namen des gesamten Wissenschaftssystems durch die HRK ausverhandelt werden. Diese Verhandler werden sich jetzt genauer überlegen, was ihnen vertraglich zugesichert werden muss. Es gibt da eine Verantwortung für die Nutzerinnen und Nutzer. Man muss sich kümmern um den Forschungsprozess selbst. Der muss integer bleiben und das muss gefordert werden von Verlagen, die mit ihren Produkten so nah an den Forschungsprozess heran wollen.
Hm. Auf diese möglichen Perspektiven der Art und Weise, wie man auf diese Vorgänge reagieren kann, würde ich gleich noch gerne zu sprechen kommen. Vorher vielleicht noch mal einen Blick zurück auf die angesprochenen Großverlage wie Elsevier, Springer Nature und so weiter. Gibt es da eigentlich Reaktionen dieser Großverlage auf das auch angesprochene DFG-Papier? Denn wenn man den Selbstbeschreibungen dieser Verlage Glauben schenken soll, haben sie ja eigentlich nur Edles im Sinn und führen uns in die schöne neue Welt allseits zugänglicher Forschung. So sagt Springer Nature von sich, der Verlag sei, so nachzulesen auf der Website, Pionier im Felde der offenen Forschung. Elsevier Selbstbeschreibung ist die eines globalen Unternehmens, ich zitiere, das Institutionen und Fachleute dabei unterstützt, die Leistungen im Gesundheitswesen und in der Wissenschaft zum Wohle der Menschheit zu verbessern. Was sollte man gegen so viel Edelmut einzuwenden haben?
Ja, also ich meine, man kann im Grunde diese Statements sehr genau lesen und sollte sie beim Wort nehmen. Offene Forschung. Das ist natürlich aus dem Mund derer, die nicht forschen, sondern Forschung verwerten, eine Formel, die nicht nur beruhigt. Es gibt das Stichwort Open Science, Openness überhaupt, schon seit einigen Jahren. Ursprünglich hatte das sogar mal Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber gefordert, Open Access, das war der Ruf danach, weg mit den Bezahlschranken. Wir brauchen die Sachen, die hinter den Bezahlschranken sind. Die Bezahlschranken waren von Verlagen seinerzeit errichtet. Darauf eben relativ, ich sag mal, kurzsichtig, was dann die Folgenketten sind, die damit ausgelöst werden, hat durchaus die öffentliche Hand reagiert mit dem Versuch, Lizenzierungsstrategien zu finden, die dann zumindest den an wissenschaftliche Einrichtungen tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kostenlose Zugänge zu diesen Verlagsprodukten ermöglichen. Der Preis ist jetzt aber, dass man eben in einer sehr, sehr viel engeren Bindung an diese Dienste steht, weil man ein Stück weit auch den Wettbewerb, den klassischen, eigentlich sehr ausbalancierten Wettbewerb in diesem Feld, in dem nicht zuletzt die Wissenschaftlerinnen und der Wissenschaftler selbst entschieden haben, mit welchem Partner, sprich mit welchem Verlag, möchte ich denn mein Forschungsergebnis veröffentlichen und damit vermarkten? Dieser Wettbewerb ist fast weg inzwischen. Also wir sind gewissermaßen gehalten, bei bestimmten Dienstleistern zu publizieren. Und ja, also was da Offenheit dann heißt, bedeutet, die Produzenten sind eigentlich von Anfang an raus aus dem Spiel. Auch das wäre, denke ich, nochmal eine lohnende Sache, sich Stand heute, also 2022, anzuschauen, was eigentlich Open Science am Ende des Tages sein soll. Hm. Und von daher würde ich sagen, es ist auch gut, wenn Politikerinnen und Politiker sich nochmal neu anschauen, was passiert gerade. Es ist zugegeben extrem komplex. Und Sie müssen sich insbesondere eine mittelfristige Perspektive überlegen.
Damit sind wir im Grunde schon bei dem letzten Punkt, der mich auch interessieren würde und den du jetzt mehrfach auch schon tangiert hast, nämlich nach möglichen Handlungsoptionen und überhaupt Handlungsperspektiven. Deshalb frage ich nochmal bei der Expertin nach, was kann man überhaupt tun angesichts von weltweit agierenden und nicht zu vergessen sehr mächtigen Großverlagen? Und wer ist aus deiner Sicht mit welchen Instrumentarien als Akteur gefordert?
Also ich fürchte, dass ich keine echte Expertin für die Antwort bin. Oder wenn ich die Antwort jetzt gebe, gebe ich sie nicht als Expertin.
Okay, gut. Aber als Philosophin, die sich schon sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt hat, sagen wir so.
Also es ist, auch wenn das dann das Antworten nicht leichter macht, sicherlich eine Aufgabenstellung, die nicht einer alleine oder eine Einrichtung alleine oder ein Gesetz oder ein Gremium oder ein politischer Akteur oder ein Ministerium alleine in den Griff kriegt, nicht einmal ein Land. Es ist ein globales Phänomen. Und die Akteure, die in der Tat sehr viel Macht und sehr viel Geld haben, die hier auch schon Fakten geschaffen haben, sind global unterwegs. Wir haben also ein durchaus vergleichbares Problem zu diesem GAFAM-Thema, also Google, Apple etc. Auf den ganz normalen digitalen Märkten, sage ich mal, mit diesem Oligopol von Großverlagen. Insofern sind viele gefordert und es gibt nicht die eine einfache Lösung. Es spricht sicher viel dafür, europäisch zu denken. Das ist ja auch in anderen Feldern ein Licht am Horizont, dass sich tatsächlich Europa hier auch gesetzgebungspolitisch auf den Weg gemacht hat und zumindest jetzt an Punkten Pflöcke einzurahmen beginnt, die deutlich machen, wie weit unsere gelebte Datenpraxis von unserer eigentlich erhofften und vielleicht auch sogar für in Geltung befindlich geglaubten Rechtslage entfernt ist. Das müssen sich dann die Akteure im Wissenschaftssystem auch genau anschauen. Und hier meine ich jetzt System als System. Das heißt wissenschaftspolitische Verantwortungsträger. Und ich denke, bei denen ist es besonders wichtig, sich klarzumachen, wie eigentlich Forschungsprozesse aussehen. Es kann nicht nur darum gehen, bestimmte Finanznöte mehr oder weniger tagesaktueller Art zu beseitigen, indem man sozusagen hier ein Loch stopft und dort ein neues Loch reißt. Also eins, das wiederum Gefahren bringt. Also wie jetzt beispielsweise die Deal-Verträge in ihrer bisherigen Form. Das war eine Notlösung, weil einfach bestimmte Kosten im Bibliotheksbereich gerade den Hochschulen über den Kopf gewachsen sind. Und dann wurde schnell reagiert mit einer Lösung, über deren mittelfristige Effekte, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich niemand auf diesem Globus sich so richtig sofort auch im Klaren hätte sein können, aber über deren mittelfristige Effekte wir jetzt erst eigentlich lernen, wie sie aussehen werden. Das ist ein heikles Gebiet, das ist nicht mal ebenso erledigt, ein Problem in diesem Bereich. Und dann habe ich eben schon kurz erwähnt, denke ich, es ist enorm wichtig, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst sich klar machen, auch wenn es unangenehm ist, was hier passiert und sich dazu auch in ein Verhältnis setzen. Natürlich muss enorm viel mehr technisches Wissen und auch technisches Controlling her, gerade im Bereich der Digitalität, in der auch Wissen, auch textförmiges Wissen zirkuliert. Man muss also auch Textproduktion als Teil des Forschungsprozesses ernst nehmen. Das betrifft jetzt insbesondere die Bibliotheken und eben die Basis. Technologien wie Recherchieren, Lesen, Nachschlagen, die zu dieser Seite der Forschung hinzugehören, das muss man ernst nehmen. Selbstverständlich auch alles, was die Publikation und Verfertigung von Texten angeht. Also ich habe schon gesagt, auch wir einzeln als Forschende müssen uns um Verlagsverträge kümmern. Wir müssen auch als Autorinnen und Autoren diesem Oligopol den Kredit entziehen. Und Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen müssen ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ertüchtigen, das zu tun. Das heißt, es muss Beratung geben. Wie muss ein guter Verlagsvertrag aussehen? Was muss ich mir ausbedingen? Was für Daten möchte ich als Autorin auch gar nicht hergeben? Fallen vielleicht die Rechte an meinem Artikel nicht nur den Artikel dann auf meiner Webseite zu publizieren, sondern tatsächlich auch weitergehende Rechte irgendwann wieder an mich zurück? Habe ich Möglichkeiten herauszukriegen, was gemacht wird mit den Daten, die über mich und über meinen Prozess erhoben werden? Diese ganzen Dinge. Also wir sind als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in zwei Rollen hier potenziell auch in der Handlungsposition. Als Produzentinnen von solchen Daten und als Nutzerin von Datendiensten, auch wenn wir am Ende natürlich immer indirekt sowieso Produzenten von Daten sind, nämlich dieser Daten, die einfach nur erhoben werden. Es sind trotzdem im System rechtlich gesehen insbesondere zwei Stellen, an denen wir unsere Stimme erheben können oder auch einfordern können, dass das Kleingedruckte anders aussieht. Dann, wenn ich einen Verlagsvertrag schließe, wenn ich publiziere und dann, wenn ich lizenzierte Materialien nutze.
Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einen Punkt machen. Ich glaube, wir haben gesehen, es ist eine hochkomplexe Thematik mit sehr vielen Fallstricken. Und ich freue mich auf die Gelegenheit, das Thema mit dir am Akademischen Viertel am 2. Februar zu vertiefen. Herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle für deine Zeit und für dieses Gespräch, Petra.